Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bei unserem Gang durch die Bibel sind wir in der Königszeit angekommen. Die großen Könige David und Salomo hatten gelebt. Und jetzt beginnt eine schwierige Zeit für das Volk Israel. Und die Frage, die ihm da immer wieder gestellt wird, die sich das Volk stellen muss, ist die: Was ist dein Gott? Und das ist eine Frage, die wir uns auch alle stellen müssen. Was ist eigentlich dein Gott? Martin Luther hat mal gesagt: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Viele würden das vielleicht gar nicht ihren Gott nennen. Sie sagen: Ich glaube an gar keinen Gott. Aber letztlich hat jeder irgendwas, woran er sein Herz hängt, was für ihn wichtig ist, was zentral in seinem Leben ist, für was er was einsetzt und was opfern würde, sonst wäre er nicht lebendig. Also in diesem Sinn hat jeder einen Gott, auch wenn er ihn nicht so nennt. Und es gibt auch in jeder Zeit der Weltgeschichte bestimmte Götter oder man könnte auch sagen Götzen, die verehrt werden, die immer gerade in Mode sind. In der Zeit meiner Großeltern war es der Nationalismus. Das ist gerade ziemlich out, hoffentlich. Dann kam die Idee des Sozialismus, eine gerechte Gesellschaft. Dafür haben manche ihr Leben eingesetzt. Das war ihr Gott. Daran hing ihr Herz. Wie ist das bei uns heute? Habe ich mich gefragt. Die Zeit der ganz großen Ideale ist vorbei. Viele suchen so mehr das kleine Glück in der Familie, den privaten Wohlstand. Und dann fiel mir auf, als ich mal wieder ein Selfie gepostet habe heute, ja, es ist auch die Kultur der Selbstdarstellung, in der wir leben. Denn Jesus Selfie sendet doch die Botschaft: Schau mal, wie toll ich bin. Und dann kommen die ganzen Likes und die sagen: Oh ja, du bist wirklich toll. Und ich nehme mich da gar nicht raus. Ich brauche das auch, ich genieße das auch. Eine Kultur der Selbstdarstellung. Ist das vielleicht unser Götze? Oder Fitness, ewige Jugend? Leistung, Titel, Erfolge, gerade hier in Jena, klug sein, Doktortitel erwerben. Das sind vielleicht auch die typischen Götter unserer Zeit. Eigentlich sind das alles keine schlechten Sachen. Aber wenn es anstelle einer lebendigen Beziehung zum Schöpfer tritt, der dich gemacht hat, der dich geliebt hat, der seinen Sohn für dich gesandt hat, dann wird es krank, dann wird es zum Götzen. Der jüdische und der christliche Glaube haben eine große Leidenschaft für die Einzigkeit Gottes. In jeder Haustür in Israel hängt eine Mesusa und da steht ein Satz aus den 5 Büchern Mose, man könnte sagen, der Herzschlag der Tora drin. 5. Mose 6, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Auch Jesus hat gesagt, das ist das wichtigste Gebot. Gott lieben. Er soll die absolute Nummer 1 in deinem Leben sein. Und das ist die Frage, die Gott uns stellt und die er auch seinem Volk, besonders in dieser Zeit, immer wieder gestellt hat. Bin ich noch die wichtigste Adresse in deinem Leben? Hab ich den Raum in deinem Herzen, der für mich passend ist? Oder haben sich da andere Ideale, andere Werte zu deinem persönlichen Gott gemacht? Was ist dein Gott? Wir haben eben schon gehört von dieser Zeit der Könige in Israel und das war in vieler Hinsicht eine dunkle Zeit. Sie ist beschrieben in 4 Büchern der Bibel, im 1. und 2. Buch der Könige und in den 2 Büchern der Chronik. Die kann man so parallel lesen, wie man das mit den Evangelien über das Leben Jesu ja auch machen kann. Und wir lesen dort, dass dort viel Streit und Hass untereinander war. Das Volk Gottes, das eigentlich ein Licht für die Völker sein soll, war gespalten und hat gegeneinander Krieg geführt. Das Nordreich mit 10 Stämmen Israels gegen das Südreich Juda mit 2 Stämmen Israels. Das Südreich wurde Juda genannt, nach dem wichtigsten Stamm dort, daher kommt der Name Juden. Und das Nordreich wurde Israel genannt, weil es das größere und mächtigere Reich war. In beiden Reichen kam es zu einer Hinwendung, wo die Götzen der Umwelt angebetet wurden. Damals, als Israel noch durch die Wüste zog und das Land Kanaan erobert hat, in dem sie jetzt lebten, da waren sie Jahwe treu, dem Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, der die Welt geschaffen hat, der Abraham berufen hat. Aber jetzt lebten sie als Ackerbürger in dem neu gewonnenen Land und da beteten sie die Götter an, die in ihrer Umwelt normal waren, Baal und Astarte. Der Glaube an Jahwe galt als veraltet. Man wollte weltoffen und modern sein, wie die tyrische Prinzessin Isabel, die ihren Glauben mitbrachte nach Israel. Und statt im Tempel in Jerusalem anzubeten, betete man alle möglichen Götter an, heilige Bäume, heilige Steine, auf Kulthöhen verteilt im ganzen Land. Eigentlich ist das auch für unsere Zeit gar nicht so untypisch. Man betet die Natur an, das Natürliche, als das Wichtigste und Größte, was es gibt. Es wurden sogar im Nordreich ein Stierbild aufgerichtet in Dan und ein anderes in Bethel und dort sollte Israel Gott anbeten, statt in Jerusalem im Tempel. Und die Leute, die das Volk zurückgerufen haben zum wahren Gott, die Propheten, wurden geschlagen, verfolgt, gefangen genommen. Gott hat immer wieder durch sie geredet, aber weder die Könige noch das Volk wollten ihre Stimme hören. Und wir haben diese Geschichten gelesen, hier auch im Lutherhaus, bei unseren täglichen Andachten. Und wir haben gestaunt, was für eine wahnsinnige Geduld Gott mit seinem Volk hatte. Über Jahrhunderte hat er das ertragen, dass er immer wieder Boten gesandt hat und die Leute haben nicht auf sie gehört und haben trotzdem immer ein von ihm abgewandtes Leben geführt. Das führte zu viel Unglück. Jeder verfolgte seine eigenen Ziele und seine eigene Macht. Es gab Mord und Totschlag, eine Revolution löste die andere ab. Es gab einen Bruderkrieg zwischen Nordreich und Südreich. Und wer gerade die Macht hatte, brachte die Gegner gnadenlos um. Gott hatte gesagt, ihr mein Volk, ihr das Volk Israel, euch habe ich berufen, dass an euch die Welt erkennt, wer ich selber bin. Wenn ihr aber genauso lebt wie die anderen Völker, wenn es bei euch genauso zugeht, genauso die Götzen angebetet werden, wenn ihr meine Gebote nicht beachtet, dann werde ich euch auch wieder wegnehmen, was ich euch gegeben habe, nämlich meine persönliche Gegenwart im Tempel in Jerusalem und dieses wunderbare Land, in dem Milch und Honig fließen. Gott hat eine Wahnsinnsgeduld, 300 Jahre Geduld mit dem Nordreich, bis es von den Assyrern zerstört wird und ihm weggenommen wird. Über 400 Jahre Geduld mit Juda, bis auch dort der Tempel zerstört wird und das jüdische Volk aus dem Land ins Exil nach Babylon geführt wird. In dieser Zeit befinden wir uns gerade. Aber in dieser düsteren Zeit gibt es immer wieder auch Lichtblicke. Eine Leuchte Gottes in Jerusalem, wie es in 1. Könige 15,8 heißt. Der König Asa und noch manche andere Könige, die das Volk wieder zu Gott zurückgeführt haben. Es gibt drei ausführliche Kapitel über diesen König Asa im Chronikbuch, im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 14, 15 und 16. Und aus jedem dieser Kapitel werde ich einen kurzen Abschnitt lesen und eine kurze Message für euch heute mitgeben, die ihr euch zu Herzen nehmen könnt und die auch ich daraus mitnehmen möchte. Aus Kapitel 14, 2. Chronik 14, Vers 1. Asa lebte so, wie es dem Herrn, seinem Gott, Freude machte. Er ließ die Altäre der fremden Götter und die Höhenheiligtümer niederreißen. Er ließ die Säulen der Götzen umstürzen und die Aschera-Bilder zerschlagen. Er befahl dem Volk von Juda, den Gott seiner Väter zu suchen, seinem Gesetz zu gehorchen und seine Gebote zu halten. Und so gab es über viele Jahre keinen Krieg, denn der Herr schenkte ihnen Ruhe. Aber dann fiel Serach, der Kuschiter, mit einem riesigen Heer in Juda ein. Asa schrie zu Gott, Herr, keiner außer dir kann dem Schwachen gegen den Mächtigen helfen. Hilf uns, du Herr bist unser Gott. Kein Mensch kann gegen dich bestehen. Da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und dem Heer von Juda und sie liefen davon. Das ist die erste Lektion, die wir von Asa lernen können. Asa wirft sich Gott in die Arme. Also Bete mit ganzem Leben Gott an, anstelle der Götzen, die dich sonst beherrschen. Wenn Gott geht, kommen die Gespenster. Das haben ganze Kulturen, ganze Gesellschaften erlebt und das können wir auch persönlich erleben. Wenn wir uns von Gott entfernen, dann bekommen die Götzen in unserem Leben Macht. Aber wir sollen es machen wie Asa, die fremden Götter in unserem Leben umstürzen und Gott wieder an den ersten Platz setzen. Gott anstelle der Götzen. Zweite Lektion aus dem nächsten Kapitel, 2. Chronik 15. Gott schickt einen Propheten zum König Asa, den Propheten Asaria. Und so kommt es dazu, dass Asa den Bund mit Gott erneuert. Asa rief alle Einwohner zusammen in Juda und sie brachten dem Herrn Opfer und schlossen einen Bund. Sie versprachen Gott, ihn aus ganzem Herzen und ganzer Seele zu suchen. Sie lobten Gott mit lauter Stimme und mit Freudengeschrei. Begeistert suchten sie Gott und ließen sich von ihm finden. Das ist die zweite Lektion. Erneuere den Bund, den Gott schon früher mal mit dir geschlossen hat. Vielleicht war es damals, als du getauft wurdest und du hast das längst vergessen oder du warst noch ein kleines Kind oder bei deiner Konfirmation, wo du mal zu Gott Ja gesagt hast, aber es hat dir dann später gar nichts mehr bedeutet. Oder du hast mal so eine intensive Gotteserfahrung gehabt und das ist dann wieder von der Bildfläche verschwunden. Mach es wie Asa, erneuere den Bund, den Gott einmal mit dir in deinem Leben geschlossen hat. Nächste Lektion, Kapitel 16. Asa macht zwei folgenschwere Fehler und beide haben dieselbe Ursache. Er verlässt sich nicht mehr auf Gott, sondern verlässt sich auf andere Menschen und auf sich selber. Er sucht militärische Hilfe beim König von Syrien gegen sein Brudervolk Israel. Und in seiner Krankheit, in seiner schweren Krankheit, die ihn trifft, wendet er sich nicht mehr an Gott, sondern ausschließlich an die Ärzte. Es heißt in Vers 12, 2. Chronik 16, Vers 12, selbst in seiner schweren Krankheit suchte er nicht Hilfe beim Herrn, sondern nur bei seinen Ärzten. An zwei Weichenstellungen, einmal wo sein Volk in Gefahr ist durch Krieg, und einmal, wo es um ihn persönlich geht, verlässt er sich auf Menschen, statt sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Daraus die Lektion für uns. Im Kleinen und im Großen, halt am Vertrauen auf Jesus fest. Egal, wie aussichtslos deine Lage ist, egal, wie übel es aussieht, wirf dein Vertrauen nicht weg. Ich will auf die drei Lektionen, die wir von Asa lernen können, nochmal einzeln eingehen. Das erste ist, dass Asa aufräumt mit dem Götzendienst in seinem persönlichen Leben und in seinem Land. Er macht einen harten Schnitt mit dem, was vorher das Leben seines Volkes, was ihn selber bestimmt hat. Im ersten Königsbuch können wir parallel lesen, dass er sich sogar mit der Königsmutter anlegte. Was meint ihr, was das für Stress in der Familie gegeben hat, als er ihr Götzenbild genommen hat und verbrannt hat im Kidrontal? Wer lässt sich schon gerne wegnehmen, woran sein Herz hängt? Die Grundidee des Götzendienstes ist, dass wir das Göttliche in den Naturkräften suchen, in der geschaffenen Welt oder in uns selbst und nicht im Gegenüber Gottes, der das alles in der Hand hat und regiert. Es liegt uns sehr nahe und deshalb ist auch der Götzendienst in Israel nicht so was Fremdes für uns. Es liegt uns sehr nahe, dass wir uns auf unsere eigene Kraft, unsere eigene Weisheit verlassen oder die Weisheit, die wir in der Welt finden oder die Kraft und Fruchtbarkeit der Natur verherrlichen und anbeten. Das ist ganz modern. In der Natur ist deine Hilfe, deine Kraft und deine Heilung. Das war die Botschaft von Baal und Astarte. Das war die kanaanäische Religion. Israel hatte es aber anders gelernt. Gott kommt von außen in ihr Leben hinein. Er spricht durch Offenbarung, er spricht durch sein Wort, er spricht durch die Propheten. Von außen kommt Trost und Weisung zu seinem Volk. Wenn wir Götzen verehren, dann schaffen wir letztlich ein Abbild unserer selbst. Die Feuerbachsche Projektionstheorie stimmt in diesem Fall tatsächlich. Im Götzen betet der Mensch im Grunde sich selber an. Er projiziert etwas aus sich heraus und das macht er dann zu seinem Gott. Und damit macht Asa Schluss und er verweist das Volk aufs Neue, auf das Wort Gottes, auf das Wort der Tora, auf das, was Gott selber gesagt hat. Und die Folge ist Friede, Friede im Innern des Volkes und Friede im Äußern herum. 40 Jahre lang, so lange wie Salomo, so lange wie David, regierte Asa sein Volk im Frieden. Weil wir, wenn wir in Gott gegründet sind, wenn er die Nummer eins in unserem Leben ist, dann kann es um dich herum stürmen und toben, wie es will. Da kann Stress sein in deinem Beruf, in deiner Familie, in der Firma. Du hast einen Ruhepol, eine Ruhe im Sturm, weil du in Gott verwurzelt und gegründet bist. Deshalb wird dich nichts von außen umwerfen können. Die zweite Lektion: Asa erneuert den Bund, den Gott früher mit seinem Volk geschlossen hat. Asa geht gegen den Strom seiner Zeit zurück zur Quelle, gegen die Verwahrlosung, die Zerstreuung auf die Höhenheiligtümer, zurück zum Zentrum, zum Gott Israels. Er führt sein Volk zurück zum Wesentlichen. So wie Gott ja lange um sein Volk geklagt hatte: mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die kein Wasser geben. Asa führt sein Volk zurück zur Quelle, zum lebendigen Gott. Wir brauchen das immer wieder, so eine geistliche Erneuerung, auch in unserem Leben. Es reicht nicht, dass wir mal vor vielen Jahren getauft wurden oder dass wir mal begeistert Gott angebetet haben, hier in so einem Gottesdienst. Es reicht nicht, dass wir irgendwann mal konfirmiert wurden. Wir müssen diesen Bund immer wieder erneuern. So wie Asa es mit dem Volk macht und damit eine große Freude von Gottes Geist in das Volk kommt. Wenn wir Osternacht feiern hier in unserer Gemeinde, dann sprechen wir immer wieder so eine Tauferneuerung mit einem alten Liedvers: bei dir, Jesus, will ich bleiben, will in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Heute lädt dich Gott auch ein, den Bund, den er mal mit dir geschlossen hat, zu erneuern. Dass du zu ihm sagst: Herr, ich werf mich neu dir in die Arme. Ich mach Schluss mit all den Götzen, die mein Leben bis jetzt bestimmt haben. Ich fange wieder neu mit dir an. Du sollst wieder die erste Adresse, die Nummer eins in meinem Leben sein. Asa ist eine Einladung dafür, heute, dass wir mit Gott neu anfangen, den Bund erneuern. Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an. So ist lautet ein schönes Gebet, das auch in unser Gesangbuch gedruckt ist. Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an. Das Neue fängt immer im Herzen des Einzelnen an. Aber dann schlägt es Wellen, wie in unserem Logo des Lutherhauses, wo wir ein Bild haben von Menschen, die von Gott berührt werden. Und dann schlägt es Wellen in die Umgebung hinaus. Und so ist es damals gewesen und so soll es auch bei uns sein. Das ist die Vision unserer Gemeinde. Das ist der Geist der Reformation. Zurück zur Quelle. Von einer formalisierten, erstarrten Kirche hin zur Dynamik des Reiches Gottes. Dass wir Christen Priester und Könige sind, die ihre von Gott gegebene Vollmacht ausleben und nicht Pfarrer oder andere Menschen für sie beten lassen oder klerikale Worte benutzen müssen und eine verklemmte, steife, verkrustete Sprache, die nur abstoßend und nicht einladend ist. Weg von Dienstvereinbarungen und Arbeitszeitregelungen, all diesem Zeug, hin zur leidenschaftlichen, selbstvergessenen Hingabe an das Reich Gottes. Das ist die Leidenschaft, für die wir hier am Lutherhaus stehen. Kirche aus Schwestern und Brüdern leben. Ein Herz und eine Seele sein, wie die erste Gemeinde in Jerusalem. Gott erfahren und das Leben teilen. Die Liebe Christi widerspiegeln zu den Menschen, die Gott uns in den Weg stellt. Wenn wir diese Freude, diese Liebe und Gemeinschaft leben, dann werden noch viele dazukommen und sagen: hey, bei euch spüre ich was vom Geist Gottes, so wie es jetzt schon passiert. Und sie kommen in unsere Glaubenskurse und wir taufen sie in der Saale oder hier im Gottesdienst. Und dann kommen sie zu Jesus und entdecken, wie schön es ist, ein Kind Gottes zu sein. So war es bei Asa. Sie lobten Gott mit lauter Stimme. Begeistert ließen sie sich von ihm finden. Darum wollen wir Gottesdienste machen in der Sprache unserer Zeit, in den Formen unserer Zeit, nicht mit alten Formeln, sondern so, wie Menschen heute reden. Wir treffen uns in Hauskreisen, wo es zu ehrlichen Begegnungen kommt, wo wir als Schwestern und Brüder miteinander umgehen, wo wir ehrlich miteinander sind. Also, die zweite Lektion von Asa, auch für uns als Gemeinschaft, als Kirche, erneuert den Bund, den Gott früher geschlossen hat. Zurück zur Quelle, wie bei der Reformation, zurück zur Bibel, zurück zur bevollmächtigten Gemeinde. Tritt von Neuem als Christ in die Würde ein, die du als Königskind Gottes hast. Ergreife von Neuem den Platz, den Gott dir in deiner Gemeinde bereitet hat. Und schließlich die letzte Lektion von Asa, wirf das Vertrauen nicht weg, auch wenn die äußere Lage aussichtslos aussieht. Wir haben es eben gehört, Asa hatte es am eigenen Leib erlebt. Da fiel ein riesiges Heer der Kuschiter, mehrere hunderttausend Soldaten, in sein Land ein. Es ist nicht so ganz klar, wo die Kuschiter lebten. Es war wahrscheinlich in der Gegend von Nubien, also dem heutigen Sudan und Äthiopien. Und als die massenhaft kamen, da wusste Asa, gegen die haben wir keine Chance. Die sind so viel mächtiger als wir, die werden uns alle niedermachen. Aber er schreit zu Gott, er hält am Vertrauen fest. Er glaubt, dass Gott stärker ist als jede menschliche Macht. Und er sagt, und das ist einer dieser großartigen Worte, in 2. Chronik Kapitel 14, liest das nach, er betet, keiner außer dir kann dem Schwachen gegen den Mächtigen helfen. Das ist ein Hilferuf und auch ein Sprung des Glaubens in die Arme Gottes hinein. Asa sagt, du bist Gott, du kannst, was kein Mensch kann. Und du kannst uns von diesem bösen Feind befreien. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass etwas über dich herfällt in deinem Leben. Vielleicht eine Kündigung, dass du durch eine Prüfung fällst, dass du plötzlich von jemand verlassen wirst, womit du nie gerechnet hast, oder dass du eine üble Diagnose bekommst. Was auch immer es ist, wenn es dich so überfällt, wirf dein Vertrauen nicht weg. Mach es wie Asa in seiner ersten Zeit. Wirf dich Gott in die Arme. Wag den Sprung des Glaubens. Schrei zu ihm. Du bist es. Du bist der Einzige, der dem Schwachen gegen den Mächtigen helfen kann. Corrie ten Boom hat mal gesagt, ein Mensch mit Gott ist immer in der Mehrheit. Einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Das ist eine Sache, die Gott ganz wunderbar in der Weltgeschichte immer wieder wahrgemacht hat. Nicht nur bei Asa, sondern seitdem immer wieder. Mir fielen ein Haufen Beispiele ein. Bei manchen bin ich mir sicher, dass der Gott dahinter steckt. Bei manchen über manche kann man auch streiten. Ich sage sie mal trotzdem. Also zum Beispiel Luther, da bin ich mir sicher. Luther gegen den Kaiser und das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Einer gegen alle. Wer hat gewonnen? Luther. Weil er auf die Bibel vertraut hat und gesagt hat, wenn Gott es sagt, dann wird sich das durchsetzen, auch wenn es gegen alle anderen ist. Oder Solzhenitsyn gegen das Sowjetimperium. Wer hat Recht behalten? David gegen Goliath. Martin Luther King gegen die Rassengesetze der USA. Gott lässt den Schwachen siegen, wenn er ihm vertraut. Das macht er auch bei dir. Vertrau ihm in deiner Not. Vertrau ihm in der Situation, wo du von einer fremden Macht überfallen wirst. Asa hat das massiv erlebt. Gott kann das Unmögliche wahrmachen. Gott hat den Asa behauptet, als menschlich schon alles verloren war. Trotzdem, leider, viele Jahre später, setzt der König sein Herz nicht mehr auf Gott, sondern auf menschliche Hilfe. Als es einen Krieg gibt mit dem Nordreich wieder mal, da schließt er ein militärisches Bündnis mit dem König von Syrien. Und als er persönlich von einer schweren Krankheit getroffen wird, wendet er sich nicht mehr an Gott, sondern ausschließlich an die Ärzte. Ich will ja hier nichts gegen die Ärzte sagen. Wir haben ja eine hohe Ärztedichte in unserer Gemeinde. Und gerade in dieser Zeit wissen wir alle, wie wichtig die Ärzte sind. Das Problem war auch nicht, dass Asa Ärzte gehabt hat, Das war nicht das Problem, sondern dass er das Vertrauen seines Herzens zuerst auf Menschen gesetzt hat und nicht auf Gott. Gott hat nichts gegen Ärzte, im Gegenteil. Er gebraucht sie auch heute. Aber die erste Adresse für jeden Christen soll Gott sein und nicht die Hilfe von Menschen. Und obwohl er auf diesem üblen Irrweg ist, schickt Gott nochmal einen Propheten. Lest das nach in 2. Chronik 16. Und da kommt nochmal so ein großartiges Wort, was ihr euch an die Wand nageln könnt, weil es so wunderbar ist. Das will ich euch auch nochmal mitgeben. In 2. Chronik 16 sagt Gott durch seinen Propheten, die Augen des Herrn durchforschen alle Lande, dass er die stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Ist das nicht toll? Gottes Augen durchforschen alle Lande, jede Stadt, jedes Haus, jedes Viertel, um die zu suchen, die ihr Vertrauen, ihr ganzes Herz auf ihn setzen, damit er sie stärken kann. Das ist der Gott, der uns auch in Jesus begegnet. Der Gott, der dich sucht, der einen weiten Weg auf sich nimmt, um dich zu finden, der auch durch diese Predigt, durch diesen Gottesdienst dich sucht, damit er dich stärken kann. Er sucht, wen er stärken kann. Du kannst dich finden lassen. Heb die Hand und sag zu ihm, hier bin ich. Ich brauche deine Stärkung. Ich brauche deine Hilfe. Ich sag allen Götzen ab in meinem Leben. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Ich glaube, dass du dem Schwachen, du allein, mir Schwachen, gegen den Starken helfen kannst. Lass deine Augen auch auf mir ruhen. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Mit meiner Wut, mit meiner Enttäuschung, mit meiner Einsamkeit, mit meinem Ärger komme ich zu dir. Gerade ich bin so einer, der auf deine Stärkung wartet. Dein Versprechen ist mir kostbar. Du bist meine Zuflucht und meine Stärke. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.